Ja, jeder, der die Mail gelesen hat, hat sich vielleicht darüber gewundert, über diesen Titel Ziel verfehlt und doch gewonnen. Nun, wie oft passiert das? Ich weiß es nicht. Aber es gibt viele Menschen, viele Männer im Neuen Testament, die gewisse Ziele hatten. Und so möchte ich heute eine Begebenheit herausgreifen, wo ja ein absolut gebildeter Mann unterwegs war. Man würde nach heutigem Maßstab vielleicht sagen, er hat in Harvard studiert. Ich weiß zwar nicht, ob Harvard auch entsprechende Elite-Universität für Theologie ist, aber es ist egal. Er wusste sehr viel. Er kannte wahrscheinlich das ganze Alte Testament, alles, was damit zusammenhing, kannte er auswendig. Er konnte es auslegen. Er lebte zur Zeit des Herrn Jesus kurz danach und da machte sich, wie wir ja in der letzten Predigtreihe so schön hatten, da machte sich die Gemeinde um Jesus Christus, machte sich immer breiter. Es wurden immer mehr und er war davon überzeugt, das muss falsch sein. Jesus Christus kann nicht der Sohn Gottes sein, davon war er überzeugt. Und aus dieser Überzeugung heraus hatte er nur ein Ziel. Die Gemeinde muss vernichtet werden. Er hatte nur dieses eine Ziel. Wie kann ich es schaffen, dass diese Gemeinde letztlich nicht mehr existiert? Das ist übrigens ganz interessant. Dieses Ziel wird bis heute von vielen, vielen Menschen verfolgt. Wie können wir die Gemeinde Gottes, die sich so um Jesus Christus schart, die mit ihm gemeinsam unterwegs ist, wie können wir die vernichten? Und so zog er los und wir lesen aus Apostelgeschichte 9. Jeder, der eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen und mitlesen. Es waren übrigens die Verse, die mich als Jugendlicher, so vor allen Dingen dieser erste Vers, der war immer so dramatisch, da ging es so richtig zur Sache. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zu dem hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Das war sein Ziel. Und jetzt müssen wir uns das mal so ein kleines bisschen überlegen. Man hat ja heute, das ist ja das Schöne, im Gegensatz zu ja, vielen Generationen vor uns, man hat ja Google Maps. Da habe ich mal einfach eingegeben, Jerusalem, Damaskus. Nach dem heutigen Status 333 Kilometer, 5 Stunden und 11 Minuten mit dem Auto stand da. Aber wir müssen uns das mal überlegen. 330 Kilometer. Gut, vielleicht ist er etwas anders gegangen, als heute die Straßen sind. 300 Kilometer ist er mit seinem Trupp losgezogen, um in 300 Kilometer Entfernung die Christen zu verhaften. Und alle, die des Weges wären. Das war auch nicht eine Sache von einem Tag. Mal ausgerechnet. 40 Kilometer, 50 Kilometer pro Tag ist schon eine stattliche Leistung. 10 Stunden a 5 Kilometer stramm gehen. Vielleicht hatten sie Pferde, waren sie ein bisschen schneller. Aber gehen wir mal von diesen 50 Kilometern aus, dann waren das roundabout 6 Tage, die der unterwegs war. Um sein Ziel zu verfolgen. Und da ist etwas, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Welche Ziele rein von der menschlichen Seite her verfolgen wir eigentlich? Welche Ziele werden in der Welt verfolgt, auch bis heute? Ich sagte das eben schon, was die Christenverfolgung betrifft, dass es nach wie vor so ist, dass es ja Länder gibt, die ganz bewusst auch das Christentum verbieten. Aber was ist bei uns hier in Deutschland vielleicht die große Gefahr? Ist es nicht auch das Ziel, dass wir versuchen, Gott aus unserem Leben auszusparen? Will man uns nicht mit aller Gewalt einhämmern, dass die Evolution auf jeden Fall stimmen muss? Und wehe, man ist dagegen. Wehe, man sagt, es gibt auch anderes. Wehe, man glaubt an die Bibel, dann wird man direkt als Fundamentalist abgestempelt. Und wer weiß, wann auch da dann Einzelne kommen. Und es ist ja nicht nur, es ist ja sogar so inzwischen, dass da, wo man die Bibel vertritt, Einzelne kommen und dagegen angehen bis zu Gerichtsverfahren, wenn wir so an Bremen denken. Wo stehst du? Was ist dein Ziel? Es ist sicherlich vielleicht auch gut, ein Ziel zu haben, ja, aber das braucht man im Leben. Und dieses Ziel, ist es vielleicht rein weltlich ausgerichtet? Karriere machen, einen Doktor machen, jeden Tag 10.000 bis 15.000 Euro mit nach Hause, jeden Monat 10.000 bis 15.000 Euro mit nach Hause nehmen. Ist das vielleicht dein Ziel? Ich habe mal einen Klassenkameraden gehabt, gut, das ist schon lange her, aber der suchte sich, wo es darum ging, welchen Beruf man erlernen will, dann kriegt man so vom Arbeitsamt seinerzeit so Broschüren. Und das Erste, was der guckte, wie viel kann ich da verdienen? Und wenn ihm das nicht genug war, na, war das schon mal nichts für ihn. Welches Ziel verfolgst du in deinem Leben? Und ist es letztlich ein Ziel, ja, was auch wirklich Bestand hat? Der Saulus an der Zeit war unterwegs nach Damaskus, um alle zu vernichten, was da als Christen unterwegs war. Er wollte sie mitnehmen, er wollte sie unter die Gerichtsbarkeit stellen. Und dann, wir lesen Apostelgeschichte 9 ab Vers 3, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Da ist dieser Mann unterwegs, mit allen Gewalten, die er haben konnte. Und dann kommt er in das Licht Gottes. Dann umstrahlt ihn einfach dieses helle Licht, wo alles sichtbar wird. Und die Stimme aus dem Himmel: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das heißt ganz klar, derjenige, der die Christen verfolgt, verfolgt letztlich Jesus Christus. Und auf einmal wird ihm klar, hier ist etwas, dem Saulus klar, hier ist etwas, was größer ist als all mein Verstand, was größer ist als all mein Denken, als all das, was ich gelernt habe. Er fällt auch zu Boden, weil er einfach vor diesem Licht nicht bestehen kann. Bist du auch schon mal so in das Licht Gottes gekommen? Saulus hier ist unfreiwillig da reingekommen, aber wir können uns auch freiwillig in dieses Licht Gottes stellen. Und wir können einfach sagen: Herr, was soll ich tun? Passt mein Ziel überhaupt mit deinem überein? Es gibt ein Lebenszeugnis vom Hans Eichblatt, der in der Gefährdetenhilfe unterwegs ist, in Hückeswagen, der das mal gesagt hat, dass er den Mut hatte, Gott zu fragen, wo stehe ich eigentlich, sich bewusst in dieses Licht zu stellen. Und dann im Licht Gottes feststellen musste, dass er komplett falsch lag mit seinem Denken, dass Gott manches, vieles ganz anders sieht, dass vor allen Dingen Gott auch jedem Einzelnen deutlich machen kann, was für ein Mensch er als alter Mensch eigentlich ist, wozu er eigentlich fähig ist, dass Gott die Ziele auch zurechtrücken kann. Wir wissen aus dem Leben vom Saulus, der nachher Paulus genannt wurde, dass sein Ziel sich komplett verändert hatte. Und interessanterweise an der Stelle sein ganzes Wissen um das Alte Testament diente ihm letztlich weiter. Gott hat ihm diese Aufgabe gegeben, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Aber dazwischen ist noch einiges passiert. Erstmal nochmal die Frage, bist du bereit, dich mal in das Licht Gottes zu stellen und deine Ziele für dein Leben von Gott beurteilen zu lassen? Bist du dir sicher, dass das, was du gerne erreichen möchtest, auch mit dem Willen Gottes übereinstimmt? Es gibt also einen schönen Vers, der für mich, für uns als Ehepaar, für mich ganz besonders aus der Bergpredigt ein Stück Leitvers gewesen ist, immer dann, wenn ich über so ein Thema nachgedacht habe. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Überleg es dir einmal. Eines steht fest. Der Herr Jesus selbst sagt, ich bin das Licht. Johannes 8, Vers 12. Ich möchte uns das lesen. Mir fällt es immer so schwer, die Verse wirklich wörtlich zu zitieren. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist es. Und dann, wenn wir wieder in die Bergpredigt zurückgehen, da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, ihr könntet das vielleicht sein, nein, ihr seid das. Die Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, die sich in diesem Licht gestanden haben und festgestellt haben, ich brauche Jesus Christus, die sind auch das Licht hier in dieser Welt. Bist du auch so ein Licht in dieser Welt? Hast du einfach das angenommen, was Jesus Christus für dich und für mich getan hat? Hast du deine Ziele unter seine gestellt? Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Weil wenn wir Johannes 14, Vers 6 lesen, da heißt es ganz eindeutig, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Lass dich nicht von allem anderen irritieren, was auf dieser Welt, was deine Kumpels, was deine Kollegen, was alle anderen erzählen. Lass dich nicht davon in irgendeiner Weise beeinflussen. Der einzige Weg zu Jesus Christus, der einzige Weg in die Ewigkeit zu Gott, führt über den Herrn Jesus, der für uns, der für mich und für dich gestorben ist. Ergreif das doch einfach. Stell doch dein Leben wirklich, so wie der Saulus es hier tut, wer bist du, Herr? Und steh auf und geh in die Stadt und warte, was Gott dir sagt. Nun lesen wir dann, bei dem Saulus war es so, dass er mal erstmal 3 Tage lang Zeit zum Nachdenken hatte. Jeder, der Und wir haben ja im Moment einige hier in der Gemeinde, die an den Augen operiert sind. Ich kann es nicht nachempfinden, was das bedeutet, blind zu sein. Die Renate kann das wahrscheinlich noch viel mehr empfinden. Eine Gemeinde Rösrath, ein Günther Heger, der von Geburt an blind war und ist, weiß natürlich noch mehr davon. Aber stellen wir uns einfach mal eins vor. 3 Tage nichts sehen heißt 3 Tage kein Smartphone. Ach so, brauche ich sowieso nicht. Okay. 3 Tage nichts lesen können. Aha. Und zur damaligen Zeit gab es noch nicht das Radio oder das Fernsehen, wo man wenigstens die Nachrichten oder irgendwas hören konnte. 3 Tage Stille. Ich glaube, jedem von uns würde das kolossal schwer fallen. Und ich weiß, der Martin Piepersberg ist im Rahmen einer von seinen Kuren mal in den Wald geschickt worden. Ganz klar, du gehst jetzt da durch den Wald spazieren und du hast mit niemandem Kontakt. Das war allerdings im Sommer, nicht bei so einem Wetter. Und er hat mir dann erzählt, nach wie vielen Stunden so diese Anspannung, mit niemandem Kontakt zu haben, kein Smartphone, gar nichts. Einfach nur für sich selbst durch den Wald zu gehen, mit Gott allein zu sein, die Natur zu sehen, nach wie vielen Stunden dieses Kribbelige, dieses Angespannte, was gibt es jetzt, das aufhört. Und das dauert eine ganz schön lange Zeit. Ich meine, er hätte so von 4 bis 5 Stunden gesprochen. Und dann kann man zur Ruhe kommen und dann kann man letztlich ein ganzes Stück einfach mal hinhören, einfach mal nachdenken. Was will Gott eigentlich von mir? Und ich gehe mal davon aus, die meisten, die hier gerade zuhören, werden genau wissen, was in der Bibel steht. Sie haben es im Zweifel von zu Hause aus schon, ja, immer gehört, immer wieder gehört. Und deshalb denke da ernsthaft mal drüber nach. Was möchte Gott mit deinem Leben anfangen? Und dann wird Gott irgendwo dir eine Aufgabe stellen. Und ich wünsche niemandem so eine Aufgabe, wie wir jetzt ab Vers 10 lesen werden. Ja, aber wir haben alle eine Aufgabe, wir haben alle etwas mitgekriegt. Wir haben in unserem Leben Gaben bekommen, haben wir in den letzten Monaten auch des Öfteren hiervon gehört. Und wir sollen diese Gaben so ausführen, wie Gott sie uns gegeben hat. Aber lesen wir erstmal ab Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Ich kann den Mann so gut verstehen. An der Stelle stellen wir mal vor, wir sollten zu einem der Diktatoren gehen, die wirklich die Christen verfolgen, die Christen auf den Tod nicht ausstehen können, und sollen zu denen hingehen, kriegten den Auftrag, geht zu denen hin. Denn siehe, er betet. Und er wartet auf dich. Ich kann ihn so gut verstehen. Und der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss.
Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Es ist schon interessant, der Hananias, er hatte richtig Mut und er ist gegangen. Er ist gegangen, weil Gott ihn aufgefordert hat. Ich weiß nicht, wie viel Angst er auch da noch im Herzen hatte, das lesen wir hier auch nicht. Ich weiß auch nicht, ja, was in ihm so alles an Gedanken vorgegangen ist, aber ich weiß eins, er hat es genau so angetroffen, wie Gott es ihm gesagt hat. Und da, wo Gott dir eine Aufgabe gibt, da tu sie genau so, wie Gott sie sagt, und er wird zu seinem Wort stehen. Das ist etwas, was ich aus diesen Versen eindeutig da sehen kann. Ja, manchmal, wenn es eine schwere Aufgabe ist, dann braucht man auch den einen oder anderen Schubser nochmal zusätzlich. Da muss man vielleicht auch und darf man auch durchaus nachfragen, ja, ist das wirklich dein Wille, dass ich da jetzt hingehe? Aber wenn der Herr es bestätigt, so lasst es uns tun. In dem Zusammenhang ist mir eins nochmal wieder eingefallen, weil ich meine, es ist in den letzten Monaten auch schon mal ähnlich gesagt worden. Aber der Hananias tut auch nicht mehr als das, was Gott ihm gesagt hat. Er tut genau das, was er gesagt hat. Und das ist etwas, was uns vielleicht auch einmal bewegen sollte, dass wir unsere Aufgabe zu 100% erfüllen sollen. Wir brauchen keine 150% zu leisten. Wir brauchen auch nicht 35 andere Aufgaben nebenbei noch zu machen, sondern das, was Gott uns mitgegeben hat, was Gott für uns vorgesehen hat, das sollen wir tun. Und wir finden in Lukas 19 so ein Beispiel, und zwar Lukas 19 ab Vers 12 finden wir so ein Beispiel von den anvertrauten Funden. Und da ist mir mal aufgegangen, ich bin nun mal sehr viel Zahlenmensch, ich arbeite sehr viel mit Zahlen. In diesem Beispiel in Lukas 19, in dem Parallelbeispiel in Matthäus 25 steht es etwas anders drin von dem Ergebnis her. Ja, finden wir eins wieder, dem, der 10 Pfund hatte, fangen wir vorne, lesen wir den Text, das macht mehr Sinn. Er aber berief 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt hat. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Er sprach zu ihnen, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Hier finden wir, dass sie treu waren, dass sie das Beste daraus geholt haben, aber auch nicht mehr. Ich habe übrigens die beiden doch wieder vertauscht. In Matthäus 25 lesen wir, dass der, der die 10 Pfund hat, 10 Pfund dazu gewonnen hat. Genau 100%. Der die 5 Pfund hat, hat 5 dazu gewonnen. Aber vergraben sollst du dein Talent nicht. Du sollst das Beste aus deinem Talent machen. Du sollst wirklich hingehen und sollst Gott dienen mit dem, was er dir an Gaben gegeben hat. bitte. Und er wird dir zeigen, was du tun sollst in seinem Reich, welche Ziele du weiter verfolgen sollst. Nun lesen wir dann weiter in Apostelgeschichte 9, ab Vers 19. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass sie gebunden zu den hohen Priestern führte? Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Da kehrt einer um. Da erkennt einer, dass Jesus Christus der Herr der Welt ist, dass Jesus Christus der Herr eines jeden Menschen sein möchte. Er begreift, dass er diesen Herrn braucht und dass er ihn vorher verfolgt hat, dass er ihm jetzt nachfolgen will. Und schon versucht man ihn letztlich zu töten. Man wirft ihm Steine in den Weg. Weil das kann doch nicht sein. Doch, das ist so. Jesus Christus ist der Herr dieser Welt. Und auch diesen Mut aufzubringen und sofort in die Synagoge zu gehen und zu beweisen, dass Jesus der Christus ist. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eins aufgefallen. Der Saulus ist losgezogen, ohne den Herrn Jesus im Herzen zu haben. Ohne den Heiligen Geist im Herzen zu haben, in sich wohnen zu haben. Er trifft auf Jesus Christus, auf das Licht und erkennt, ich brauche Jesus. Ich muss mein Ziel letztlich komplett verändern. Denn dann gewinne ich. Dann gewinne ich das ewige Leben. Und nachdem er sehend wurde, wurde er auch mit Heiligem Geist erfüllt. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, wie es in einem der Briefe heißt. Und wir sollen dem Heiligen Geist Raum geben. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann werden wir auch von ihm, von dem Herrn Jesus zeugen. Dann wird unser Licht umso größer sein. Wisst ihr, dass dieser Spruch, dass das Herz voll ist, da fließt der Mund über. Das ist eine absolute Tatsache. Das, wo ich mich ununterbrochen mit beschäftige, wo ich mich intensiv mit beschäftige, da kann ich nicht von schweigen. Da rede ich von, das ist ganz normal. Ich habe im Moment im Büro so einen ganz speziellen Vorgang, der mich schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren jetzt begleitet. Es geht um ganz viel Geld und es geht auch um sehr komplexe Vorgänge, wo man sehr viel überlegen muss, ob das alles miteinander zusammenpasst oder nicht. Und wenn ich freitagsabends oder vielleicht noch samstagsmittags so ein Problem offen habe an diesem Vorgang, dann fällt es mir kolossal schwer. Und da brauche ich wirklich viel, viel Kraft und viel, ja, inneres Gebet, dass ich mich hier auf diese Stunde, hier auf den Sonntag, auf den Tag des Herrn wirklich einstimmen kann. Weil irgendwo ist das immer noch im Hintergrund. Da hast du eine Datei und da stimmt die Plausibilität nicht, weil die Summen nicht richtig zusammenstimmen. Wo könnte jetzt der Fehler sein? Und das ist etwas, was mich immer wieder hindert. Und vielleicht hast du ganz andere Dinge, wo du dich so intensiv mit beschäftigst, dass wenn du hierher kommst, du eigentlich gar nichts anderes denken kannst. Wo du dich mit Gott beschäftigst, mit seinem Werk beschäftigst, wo du an gar nichts anderes eigentlich denken kannst, wo du dich mit ihm beschäftigen solltest. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist wirklich in uns wirken lassen, dass wir ihn einladen, dass wir ihn nicht dämpfen, wie es an einer Stelle heißt, sondern dass wir alles unter diesen Geist stellen, dass wir uns immer wieder in das Licht Gottes stellen. Und da dürfen wir uns auch freiwillig drunter stellen. Wir brauchen nicht darauf zu warten, dass Gott uns, so wie den Saulus hier, von unseren Zielen in irgendeiner Weise wegreißt, sondern wir dürfen an der Stelle uns auch freiwillig darunter stellen. Und Gott, der Herr Jesus, will uns helfen, dass dieser Geist Gottes in uns mehr Raum nimmt. Dass er immer mehr in uns wird, dass es immer größer wird, dass wir immer mehr seine Liebe und sein Licht ausstrahlen zu den Menschen. Und gerade in der heutigen Zeit, gerade bei dem, was um uns herum ist, was brauchen die Menschen mehr als die Liebe des Herrn Jesus? Was brauchen sie bei dieser Hoffnungslosigkeit? Keiner weiß, wie das mal endet mit der Pandemie. Bei dieser scheinbaren Hoffnungslosigkeit, bei dem keiner... Wie soll es weitergehen? Wenn wir unsere Politiker angucken, die in alle Richtungen tendiert das. Was brauchen wir mehr und was braucht der Mensch, auch der Mensch, der im Moment ohne Jesus Christus lebt, mehr, als dass er Jesus Christus in seinem Leben immer größer werden, es ihn überhaupt aufnimmt, um ewiges Leben zu haben? Mir fällt in dem Zusammenhang ein Beispiel von Werner Schneider, dem Sinti-Missionar, der schon in der Ewigkeit sein darf, ein, der hatte vor, weiß nicht, 7, 8 Jahren eine ganz schwere OP. Dann hat der Arzt gesagt, ich will mein Bestes tun. Und so wie die Ärzte halt eben vor Operationen dann wohl reden, kann ich auch nicht nachvollziehen, weil ich noch keine hatte bis heute. Dafür bin ich Gott dankbar. Dem hat der Arzt hat das so gesagt und wir werden das und das machen und das wird schon gut gehen und so weiter. Dann hat der Werner ihm gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, mein Leben liegt in Gottes Hand. Und wenn Sie mein Leben nicht retten können, dann machen Sie sich keine Gedanken. Weil ich bin dann in der Ewigkeit bei meinem Herrn und da habe ich es weit besser. Aber tun Sie Ihr Bestes, Gott will mich vielleicht auch hier auf der Erde noch gebrauchen. Und das ist etwas, wenn da die Menschen viel mehr hinkommen könnten, viel mehr hinkommen würden. Wenn du da auch bist, dass du sagst, ja, bei Christus zu sein, ist es weit besser. Auch wenn Christus mich hier auf dieser Erde noch gerne brauchen möchte. Auch, ja, wenn wir wirklich hier noch ein Zeugnis sein sollen, denn wer hat eine Hoffnung, wenn nicht wir als Christen? Wer kann an der Stelle nicht darauf vertrauen, dass Gott, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, dass ich einmal bei ihm sein werde. Und das wünsche ich dir auch, dass du das ausstrahlen kannst, dass du den Menschen diese Hoffnung mitgeben kannst. Ja, und auch wenn es schwieriger ist in dieser Zeit, wir haben die Mittel, wir haben an der Stelle ja auch trotz der Pandemie eine Situation, wo wir den Menschen etwas mitteilen können, die es vorher, vor 10 Jahren so noch nicht gegeben hat, vor 20 Jahren erst recht nicht. Wenn wir gleich vielleicht den einen oder anderen hier sehen, der draußen an dem Bildschirm ist, wenn die draußen sehen, wer hier so sitzt, das war vor 20 Jahren undenkbar. Da hätten die Gemeinden wesentlich mehr Probleme gehabt, auch miteinander unterwegs zu sein. Und wir dürfen das heute haben. Wir dürfen auch diese Technik heute nutzen zu seiner Ehre. Aber wir dürfen auch anderes nutzen, um den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Wir dürfen das, so Gott will und wir die Genehmigung kriegen, auch im Juni tun, wenn wir den Bus nochmal wieder hier haben dürfen. Wir dürfen den Menschen von Jesus Christus erzählen, dieses Licht sein, damit auch sie eine ewige Hoffnung bekommen. Was gibt es Schöneres, als diese gute Botschaft weiterzutragen? Also wir als Christen, die wir den Herrn Jesus als Herr anerkannt haben, lass uns unsere Aufgaben wahrnehmen. Und da, wo du Aufgaben hast, wo du Ziele hast, die vielleicht nicht mit dem Herrn Jesus übereinstimmen, die nicht mit der Bibel übereinstimmen, dann verändere sie. Tu es freiwillig, ohne 3 Tage blind zu sein, um in diesem Beispiel zu sein. Ändere einfach dein Ziel, damit es zu Ehre Gottes ist. Der Saulus hatte das Ziel, weswegen er losgezogen ist auf die 300 Kilometer, nicht erreicht. Er hat es verfehlt. Aber er hat gewonnen, weil er hat ewiges Leben in Jesus Christus. Hast du auch schon gewonnen?